Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Ja, hallo.
Und ich muss außerdem sagen, ich grüße alle, die uns zuschauen, denn wir haben heute wieder das sogenannte offene Studio und einige von Ihnen können uns per Kamera hier über die Schulter schauen und sich im Chat an der Diskussion beteiligen. Und wenn Sie jetzt zuhören und denken, oh, ich habe gerade Zeit und einen Bildschirm in der Nähe, hätte ich auch Lust, dann können Sie sich auch noch gerne dazuschalten. Alle Infos dazu finden Sie online auf deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Frau Herrmann, Sie als Wirtschaftsjournalistin schauen ja sicherlich, nehme ich an, auch auf wirtschaftliche Entwicklungen und dem deutschen Aktienindex DAX, dem geht es gerade ganz gut. Der ist bei fast 15.000 Punkten, das ist der höchste Stand seit fast einem Jahr. Schlägt da Ihr Herz als Wirtschaftsjournalistin höher?
Nein, also man muss einfach sehen, dass die Aktienkurse fast nichts mit der Realität zu tun haben. Das ist reine Spekulation. Es geht gar nicht darum, wie es den Unternehmen faktisch geht, sondern die einzige Frage, die Anleger interessiert, ist, wo kann ich mein Geld anlegen? Und wenn sie das Gefühl haben, ach, vielleicht könnte der DAX ja wieder steigen, dann investieren sie da. Und dann hat man halt so einen Herdentrieb. Also dadurch, dass alle dann denken, oh, der DAX steigt, fließt immer mehr Geld in den DAX, dann steigt er auch. Also das ist einfach an sich völlig uninteressant.
Also kein Anlass für Optimismus.
Nee, also jedenfalls kann man den Optimismus nicht ableiten vom DAX, so nach dem Motto, der DAX steigt, oh, die Welt ist in Ordnung, sondern was schon positiv ist, ist, dass obwohl wir ja eine Ukraine-Krise haben, obwohl wir eigentlich auch Corona noch nicht wirklich überwunden haben, es wahrscheinlich so aussieht, dass die deutsche Wirtschaft auch 2023 relativ gut durchkommt. Das ist natürlich eine gute Nachricht, aber das hat alles mit dem DAX gar nichts zu tun.
Ulrike Herrmann, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt auch nicht so viel anderes erwartet. Sie haben ja im Herbst ein Buch veröffentlicht, das heißt Das Ende des Kapitalismus. Und ich nehme an, da würden Sie den DAX dann lieber abschaffen.
Naja, wenn der Kapitalismus endet, dann ist der DAX auch weg, das stimmt.
Ich freue mich auf die Stunde und auf die Themen dieses Tages mit Ulrike Herrmann und mit Ihnen, liebes Publikum, ob am Radio oder hier sogar vor den Bildschirmen hier bei uns im offenen Studio. Und wir sortieren wie immer die Themen dieses Tages und schauen gleich zuerst nach Lützerath. Ja, die Nachrichtensendungen machen momentan ja fast alle mit dem Thema Lützerath auf, ist zumindest meine Wahrnehmung. Und dort hat die Polizei ja auch in der Nacht schon weiter geräumt und heute Vormittag sind erste Häuser gestürmt worden. So war die Nachrichtenlage jetzt kurz vor der Sendung. Und Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat am Abend im ZDF Heute Journal das hier gesagt.
Nun glaube ich auch, dass Klimaschutz und Protest Symbole braucht, aber die leergezogene Siedlung Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol.
Also Lützerath und die Bilder der AktivistInnen, die weggetragen werden, damit das Dorf dann letztendlich abgebaggert werden kann für die Kohle, als ein falsches Symbol. Sehen Sie das auch so, Frau Herrmann?
Nein, natürlich nicht. Also es ist genau das richtige Symbol. Das zeigt ja schon die Aufmerksamkeit, die Klimaaktivisten jetzt auch erzeugen. Also es zeigt ja genau, darauf reagiert die Gesellschaft, dass man da eben Natur zerstört und nochmal riesige Löcher gräbt, um Braunkohle herauszuholen, die, das ist nun mal das Problem, so klimaschädlich ist wie kein anderes fossiles Brennmittel. Nicht? Also selbst Steinkohle, Gas, Öl, alle produzieren weniger CO2 als nun ausgerechnet Braunkohle. Insofern ist es genau das richtige Symbol, weil es eben auf dieses Problem aufmerksam macht. Gleichzeitig ist es aber so, dass es natürlich ein Dilemma ist und man jetzt nicht sagen kann, dass die Grünen total spinnen. Denn Fakt ist, die Gesellschaft muss ja irgendwoher Energie haben. Der ganze Kapitalismus benötigt enorme Mengen an Energie. Und bisher haben wir aber praktisch überhaupt keine Solarpaneele oder Windräder. Das wird überschätzt, gemeinhin, wie viel Ökoenergie wir im Augenblick haben. Um da einfach mal zwei Zahlen zu nennen, die machen das Dilemma klar. Solarpaneele im Augenblick tragen 2% zum deutschen Endenergieverbrauch bei. Und Windräder 4,7% zum Endenergieverbrauch. Das heißt, über 90%, um es etwas zu vereinfachen, müssen aus fossilen Quellen gedeckt werden. Und da kommt auch ein grüner Wirtschaftsminister nicht dran vorbei.
Obwohl ich sagen muss, ich kann Robert Habeck ja auch ein bisschen verstehen, wenn er von einem falschen Symbol spricht. Weil dass Lützerath abgebaggert werden soll, ist ja Teil eines Deals, den er gemacht hat mit dem Energiekonzern RWE und mit der NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer. Und dieser Deal sah ja vor, dass auch zum Beispiel im Tagebau Garzweiler die Fläche halbiert wird und dass es einen vorgezogenen Braunkohleausstieg gibt. Bis 2030 mit RWE ist der vereinbart. Und dass nur Lützerath weichen soll und eben nicht fünf andere Dörfer auch noch, die da auch quasi auf der Abschussliste, nenne ich es jetzt mal, standen. Das heißt, man kann es ja auch als Symbol für einen Erfolg sehen, dass eben jetzt nur dieses eine Dorf besetzt wird.
Ja, das stimmt. Aus der Sicht der Politik ist das natürlich auch ein Erfolg. Aber dann kommen die Klimaaktivisten und sagen, ja, aber wenn man die gesamte Braunkohle da abbaggert und verfeuert, die unter Lützerath noch liegt, dann hat man leider schon das 1,5-Grad-Ziel gerissen. Und das 1,5-Grad-Ziel ist jetzt nicht irgendwie eine Zahl, die so frei im Raum flottiert, nach dem Motto, kann man einhalten, kann man nicht einhalten, sondern das steht alles im Klimagesetz der Bundesrepublik, dass wir bis 2045 klimaneutral sind und dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. So, und dann ist ja irgendwie das Problem, dass die Bundesregierung ihr eigenes Bundesgesetz nicht ernst nimmt. Und das ist das, worauf die Klimaaktivisten hinweisen wollen. Jetzt wäre es aber ein bisschen unfair, nun den Grünen die Schuld daran zu geben, dass wir jetzt zu wenig Windräder und zu wenig Solarpaneele haben. Denn schließlich haben sie ja bis, weiß jeder, 2021 nicht regiert. Das ist eigentlich letztlich das Problem der Koalition unter Merkel.
Jetzt sind wir ja schon beim Thema Politik. Wir haben hier ein paar Wortmeldungen im Chat von unseren Gästen, die hier auch über Video beim offenen Studio teilnehmen. Stefan Schmidt-Bilkenroth, der schreibt, besser wäre es schon, wenn man die Kohle dort nicht bräuchte. Aber das ist eine Verfehlung der früheren Regierungen in Land und Staat. Sehen Sie das auch so, Frau Herrmann?
Ja, genau, hat er völlig richtig zusammengefasst. Also wenn man früher Windräder gebaut hätte, also unter der Regierung Merkel, nicht, dann hätte man jetzt dieses Dilemma nicht.
Hätte Fahrradkette.
Genau. Jetzt ist natürlich interessant für alle, wie das mit den Windrädern und den Solarpaneelen weitergeht. Also ob man das tatsächlich schafft, diese ehrgeizigen Ziele bis 2030 zu erreichen. Und ich glaube, dass da dieser Protest der Klimaaktivisten wichtig ist. Weil das natürlich dieses Thema Klimaschutz, Klimawende, Klimakrise wieder auf die Agenda bringt.
Wir haben uns heute Morgen in der Redaktionssitzung gefragt, wie symbolisch diese Bilder, dieser Protest dort in Lützerath wirklich werden können, auch auf lange Sicht. Also da wurde zum Beispiel Gorleben in den Raum geworfen, eben wo ja das Atomendlager entstehen sollte, wo es jahrelang Protest gab. Da wurden ja auch andere Beispiele genannt. Ist Lützerath mit Gorleben vergleichbar aus Ihrer Sicht?
Ja, langfristig ja. Also es ist so, dass jetzt natürlich das Dorf geräumt wird und die Bagger kommen. Aber es ist einfach klar, dass die Gesellschaft oder große Teile der Gesellschaft das mit der Kohle wirklich problematisch finden und jedes weitere Tagebauprojekt wird schwieriger, der Kohleausstieg wird wichtiger, drängender, hat noch mehr Legitimation. Ich glaube, dass die eigentliche Gefahr eine andere ist, wenn man das rein politisch sieht. Und zwar, dass es so kommen könnte, dass jetzt der Eindruck entsteht, okay, das ist auch der Versuch der CDU, der FDP und der SPD, dass man sagt, Klimaschutz, das ist das Problem der Grünen. Dass man das jetzt so als einen innergrünen Konflikt framed, so nach dem Motto grüne Jugend gegen den grünen Energieminister.
Der es ja aber auch ist, muss man schon sagen.
Ja, aber letztlich ist Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da müssen alle mitziehen. Und die Idee, dass der Klimaschutz nur ein Thema für Grüne ist, ist einfach völlig verfehlt.
Dazu passt auch eine weitere Wortmeldung aus dem Chat von Angela Koch, die hier zugeschaltet ist. Sie schreibt, es ist schon krass. Die einen, die Klimaaktivisten, feiern Lützerath als Apokalypse, als Ende. Die anderen, die Grünen, als Anfang, als Erfolg. Wie kommen die Parteien da wieder zusammen oder wird es die Grünen zerreißen? Passt ja zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Aber Sie würden sagen, es zerreißt die Grünen nicht. Die müssen sich nur ein bisschen berappeln und besser kommunizieren.
Nee, ich sehe ja, ich habe ja versucht zu sagen, das ist die Gefahr, dass dieser innerparteiliche Konflikt, den man jetzt auch nicht einfach aus der Welt räumen kann, nach dem Motto, den ignorieren wir mal, aber dass dieser Konflikt bei den Grünen zwischen grüner Jugend und der Parteiführung von allen anderen Parteien dafür genutzt wird, so zu tun, als wäre Klimaschutz sowieso nur das Thema der Grünen und dann streiten die sich da so ungefähr, ne? Und der Rest macht weiter wie bisher und das wird einfach dem Thema Klimaschutz überhaupt nicht gerecht.
Sie haben ja als Wirtschaftsjournalistin letztens ein Buch veröffentlicht, Ihr letztes Buch, Das Ende des Kapitalismus. Und wenn ich richtig informiert bin, wird das gerade auf Chinesisch übersetzt, richtig?
Ja, wenn ich richtig informiert bin, ja. Also, aber das ist immer natürlich sehr interessant, weil das ja zweistufig läuft. Das wird übersetzt und dann kommt nochmal die Zensurbehörde Chinas ins Spiel und entscheidet, was eigentlich bleiben darf und was nicht. Und ist jetzt nicht mein erstes Buch in China. Ich hatte schon mal eins über Adam Smith, Karl Marx und Keynes. Und da hatten sie auch bei Marx einiges auszusetzen, was dann nicht erscheinen durfte.
Spannend. Würden Sie das als Ehre bezeichnen, in China veröffentlicht zu sein?
Ja, also ich meine, das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn dann Teile plötzlich fehlen sollen. Auf der anderen Seite war das gar nicht so viel. Also ich dachte ja, die würden alles streichen. So schlimm war es dann auch wieder nicht. Und natürlich passten dann die Übergänge nicht mehr, weil ja Absätze fehlten. Und dann dachte ich mir, okay, viele Chinesen, die das ja kennen, werden dann anhand des mangelnden Übergangs, weil dann plötzlich irgendwie eine Kante ist, so in der Logik, klar erkennen, dass offenbar genau an dieser Stelle mal wieder zensiert wurde. Und das ist dann ja eigentlich auch gut, nicht? Wenn das eben gar nicht geglättet wird, sondern einfach schwupps ist der Absatz weg.
Stell ich mir vor wie so ein Jumpcut beim Film oder so. Da wird dann einfach geschnitten und man sieht sehr klar, da war ein unschöner Schnitt, aber manchmal ist es ja auch gewollt. Ja, und hier unser Publikum, wir sind ja hier im offenen Studio, also unser Publikum ist ja auch digital zugeschaltet. Und da haben sich ein paar auch zum Buch geäußert oder ein Gast schreibt, Priska Mielke schreibt, ein wunderbarer das Buch lese ich gerade. Also Sie haben treue Leserinnen und Leser in unserer Hörerinnenschaft. Aber wir wollten eigentlich gar nicht über Ihr Buch sprechen.
Das können wir gerne machen. Also das können wir hier zur Werbesendung umbauen. Habe ich nichts gegen.
Schon passiert. Aber wir möchten natürlich auch noch über die Themen dieses Tages sprechen. Und einige von Ihnen, die zuhören, haben mir schon geantwortet auf die Frage, welches Verkehrsmittel Sie gerne nutzen. Wir sind nämlich beim Thema Verkehr und Verkehrswende. Und da war 5-mal das Fahrrad dabei, 2-mal die Bahn, 2-mal der ÖPNV, 3-mal das Auto, 1-mal der Elektroroller. Und ich fand ja interessant, dass niemand gesagt hat, ich gehe auch gerne zu Fuß. Denn auch das kann man natürlich diskutieren. Ist das ein Verkehrsmittel oder nicht? Aber es ist nun mal ein Fortbewegungsmittel. Und Sie, Frau Herrmann, hatten Lust, über dieses Zu-Fuß-Gehen zu sprechen. Zwar waren Sie gestern in der Talksendung Maischberger zu Gast und unter anderem war da auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing da von der FDP. Und Sie haben uns auf eine Aussage von ihm aufmerksam gemacht, über die Sie sich gefreut haben.
Wir machen ein Rekord-Radwege-Bauprogramm. Ich habe gerade einen tollen Radweg freigegeben. CO2-Einsparung. Wir führen ein Deutschland-Ticket ein, um den intermodalen Verkehr deutschlandweit zu ermöglichen, zu einem attraktiven Preis. CO2-Einsparung. Wir machen viel für den Fußverkehr. CO2-Einsparung.
Und Sie grinsen schon. Sie haben uns vor allem darauf hingewiesen, wegen dieses Fußverkehr-Zitats. Sie haben sich darüber gefreut. Warum?
Ja, ich meine, natürlich ist es wichtig, dass die Fußgänger, die ja immer noch eine große Mehrheit darstellen, dass die mal gewürdigt werden. Also weil der ganze Verkehr und die ganze Verkehrspolitik hat immer so funktioniert, dass wenn man Platz braucht, dann den Bürgersteig kleiner macht. Also auch zum Beispiel Radwege sind natürlich sehr wichtig, aber der Klassiker war immer, wenn man Radweg wollte, dann hat man eben den Bürgersteig verkleinert. Nie war die Debatte, die fängt erst jetzt an zu sagen, nee, wenn wir einen Radweg wollen, dann müssen leider die Straßen schmaler werden. So, und weswegen ich das jetzt hier vorgeschlagen habe, ist natürlich, dass bei Wissing dummerweise jetzt so ganz klar ist, dass bei ihm der Fußverkehr und der Radverkehr eben nur so eine Art Feigenblatt sein soll und dass es ihm eigentlich darum geht, den Autoverkehr nicht nur zu retten, sondern auch noch auszubauen. Also man muss ja klar haben, dass er neue Autobahnen bauen will und das soll auch noch beschleunigt werden, obwohl Deutschland schon sehr viele Autobahnen hat und obwohl ganz klar ist, dass man CO2 im Verkehr nur einsparen kann, wenn weniger Autos fahren.
Obwohl er da jetzt entgegnen würde, ich habe das 9-Euro-Ticket eingeführt, ich werde das 49-Euro-Ticket einführen oder Deutschland-Ticket genannt, da tut der ja schon was, muss man ihm zugutehalten.
Naja, erstmal sind das die Ideen der Grünen gewesen. Die Idee der FDP war ein Tankrabatt. Ne? Also dann haben die Grünen gesagt, nee, da müssen wir aber auch was für die Leute im ÖPNV machen. Und zudem ist es so, dass es nicht falsch ist, Angebote beim ÖPNV zu machen. Es ist auch nicht falsch, Radverkehr oder Fußverkehr zu fördern. Aber die Erfahrung zeigt eben, dass das nur zu einem Erfolg führt, wenn man gleichzeitig das Autofahren erschwert. Und das dafür gibt es ein ganz einfaches Mittel. Man muss das Parken erschweren, weil ja jede Autofahrt beginnt an einem Parkplatz und endet an einem Parkplatz. Parkplatz. Und wenn die Parkplätze weg sind, endet auch der Verkehr. So, und davon ist bei Wissing natürlich, wie gesagt, überhaupt nicht die Rede, sondern stattdessen werden Autobahnen noch zusätzlich ausgebaut.
Sie haben ja gerade erwähnt, dass das 9-Euro-Ticket eine Idee der Grünen war. Läuft ja dann eigentlich in der Koalition? Wenn man sagt, eine Idee einer anderen Partei wird dann in einem Ministerium einer nochmal anderen Partei umgesetzt. Und momentan könnte das auch nochmal wieder so passieren. Heute ist nämlich Fraktionsklausur der Grünen aus dem Bundestag hier in Berlin. Und es heißt, dass die Grünen da tatsächlich so eine Art Maßnahmenpaket erarbeiten wollen, die auch den Verkehrssektor betreffen, weil es ihnen eben zu langsam geht, was Volker Wissing da vorlegt. Und zum Beispiel wollen die Grünen laut Süddeutscher Zeitung die Pendlerpauschale kippen. Sie wollen die CO2-Emissionen im Verkehrssektor sehr viel schneller minimieren. Das heißt, da ist ja dann so ein Maßnahmenpaket und könnte ja als Entscheidungshilfe dienen für Verkehrsminister Wissing. Wenn das beim 9-Euro-Ticket geklappt hat, warum nicht nochmal?
Ja, das wird natürlich überhaupt nicht klappen, weil von der Pendlerpauschale, das ist vielfach ausgerechnet, profitieren vor allen Dingen Leute, die sehr viel Geld verdienen und lange Distanzen fahren, also in den Villenvororten sitzen. Das ist die Klientel von Wissing, da wird die FDP nicht mitmachen. Alles, was das heilige Auto betrifft, wird die FDP auch nicht mitmachen. Und das ist echt tragisch, weil es zum Beispiel Umfragen gibt, die zeigen, dass 82% der Deutschen, und das ist wirklich viel, sind dafür, keine weiteren Autobahnen zu bauen, wenn das dem Klimaschutz dient. Und das dient eindeutig dem Klimaschutz, nicht? Übrigens ist es auch so, dass die große Mehrheit der Deutschen ein Tempolimit will und die FDP das verhindert. Also das ist eigentlich, also die Verkehrspolitik der FDP ist wirklich der Wahnsinn. Und man muss ja wissen, dass von allen Sektoren, die wir so haben, ob das Energieerzeugung ist, Heizung ist, Industrie ist, Verkehr ist, ist der Verkehr der einzige Bereich, der bisher seit 1990 überhaupt kein CO2 eingespart hat. Nicht alle anderen Bereiche sind da gut dabei, da muss natürlich noch mehr passieren. Aber der Verkehr ist sozusagen das schwarze Schaf und Wissing tut auch nichts, um das zu ändern.
Ja, ich merke auch, auch unser Publikum hier im offenen Studio im Chat interessiert dieses Thema sehr. Also viele berichten da aus ihrem Alltag. Also Stefan Schmidt-Bilkenroth zum Beispiel fragt auch, was können wir tun für den Fußverkehr? Mal Gehwege bereitstellen, die breit genug sind für Rollstühle zum Beispiel. Mhm. Und wir haben hier teils Gehwege in der Altstadt, die für eine Person zu eng sind. Mhm. Haben Sie ja auch schon angesprochen. Aber viele beschäftigt auch dieses Thema Fahrradfahren. Also eine Hörerin beschwert sich und sagt, zum Beispiel auf dem Gehweg, da muss ich regelmäßig Slalom um die Außengastronomie fahren. Ich muss immer wieder aus dem Fahrradweg ausweichen, als Fußgängerin jetzt. Mhm. Eine andere sagt, es wird eine neue Straße bei mir in der Stadt gebaut, ohne Fahrradweg. Also es ist ja wirklich was, was die Menschen ganz persönlich betrifft. Und da frage ich mich immer, da wären wir dann auch wieder bei der größeren Frage, die vorhin ja auch ein Hörer aufgegriffen hat. Wie schaffen wir so einen Bewusstseinswandel? Weil ja offensichtlich, wenn Sie sagen, 80% der Deutschen sind gegen einen Autobahnausbau, da ist ja der Wille da. Und da muss man ja dann aber trotzdem noch die auch mitnehmen, die sagen, ja, ich möchte gern weiter Auto fahren, ich möchte gern mein Auto gegen ein Elektroauto austauschen und Fahrrad habe ich kein Interesse dran. Also wie schafft man es, die auch mitzunehmen bei dem Thema Verkehrswende?
Naja, ich glaube, dass erstmal ganz klar sein muss, dass Autoverkehr eine Umweltsünde ist, also nicht ein Menschenrecht. Ich glaube, bisher wird das immer so diskutiert als Menschenrecht und es muss klar sein, es ist eine Umweltsünde.
Wohl, in bestimmten Kreisen. Ich habe schon das Gefühl, dass es auch ja, so ein Autofahrshaming schon gibt.
Ja, das stimmt, aber das muss, glaube ich, sich fortsetzen. Und dann die zentrale, tatsächlich sozusagen der zentrale Konflikt, der ist im Chat auch angesprochen worden, ist tatsächlich der Konflikt zwischen Fahrrädern und Auto. Und bisher wurde dieser Konflikt eben immer gelöst, das kam ja auch im Chat, zu Lasten der Fußgänger. So nach dem Motto, ja, also die Straße kann auf keinen Fall geopfert werden, wenn wir einen Radweg brauchen, dann muss der Fußweg schmaler. Und da genau diese Priorisierung, die muss man in den Innenstädten ändern. Das muss ganz klar sein, dass wenn Fahrradwege Platz brauchen, die Straße schmaler werden muss. Sonst gibt es überhaupt keinen Fortschritt.
Und ich würde sagen, da schließen wir dieses Thema mit einem Kommentar aus dem Chat. Da muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, von Anja Lose, die schreibt, ich denke, dass die Bevölkerung da weiter ist als die FDP.
Ja, das glaubt, glaube ich, jeder, der nicht FDP wählt, ja.
Es fehlen nicht nur Wohnungen in Deutschland, sondern auch Fachkräfte. Das ist ja eine Diskussion, die uns schon länger beschäftigt. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat jetzt nochmal neue Zahlen vorgelegt. Mehr als jedes jedes zweite von 22.000 befragten Unternehmen, so ist richtig, kann Stellen teilweise nicht besetzen. Das sind insgesamt 53% der Unternehmen. Im Herbst 2021 war die Zahl noch ein bisschen niedriger, wenn auch nicht viel. Da haben 51% der Unternehmen gesagt, ja, wir müssen Stellen unbesetzt lassen, weil wir niemanden finden. Ulrike Hermann, Sie als Wirtschaftskorrespondentin der taz, gähnen Sie da nur noch, weil das ein Thema ist, das wir schon so lange diskutieren?
Ja, also das Interessante an diesem Phänomen ist, dass man schon Anfang der 2000er, also jetzt vor 20 Jahren, das genau richtig prognostiziert hat. Damals habe ich auch schon über diese Studien geschrieben, die kamen immer von der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Die haben ja so ein eigenes Forschungsinstitut, das Institut für Arbeitsmarkt- und Konjunkturforschung. Und die haben das dann immer schon genau analysiert und gesagt, also in dem Moment, wo die Babyboomer aus dem Arbeitsleben ausscheiden, wird es richtig eng. Die haben gesagt, also schon 2002 ungefähr, nicht? 2020 werden pro Jahr 400.000 Erwerbsfähige fehlen, ganz einfach, weil die Babyboomer in Rente gehen und keine Jugendlichen nachwachsen. Das wird bis 2025 sich auf eine 500.000 pro Jahr erhöhen. So, das wusste jeder, dass das kommt, aber es ist natürlich trotzdem schwierig, das dann zu glauben. Und damals war auch schon klar, wir brauchen Zuwanderung. Und es war auch schon klar, dass selbst wenn man hohe Zuwanderungsraten hat, eine Lücke auf dem Arbeitsmarkt bleibt. Also es ist einfach so, dass man eine Lücke von 500.000 Leuten pro Jahr, die an Erwerbsfähigen fehlen, kann man nicht mehr schließen, egal wie man sich anstrengt. Das ist jetzt kein Grund, das soll jetzt nicht so verstanden werden, dass ich gegen Zuwanderung bin. Nur man muss klar sehen, dass selbst wenn man enorme Mengen an Zuwanderung hat, wird eine Lücke bleiben. Und das wird dazu führen, dass man sehr viele, gerade Dienstleistungen, die man heute in Deutschland noch hat, dann abschmelzen muss. Ganz einfach, weil das Personal fehlt. Also um mal ein paar konkrete Beispiele zu machen. Ich glaube, dass doch sehr viele kleine Läden schließen werden. Ganz einfach, weil die Leute, die da verkauft haben, feststellen, dass sie woanders sehr viel mehr Geld verdienen können und dass sich das Verkaufen in kleinen Läden einfach nicht mehr lohnt. Das Gleiche gilt für Restaurants. Die werden einfach aus Personalmangel zum Teil schließen und die Beschäftigten dann was anderes machen.
Wo mich das gerade überrascht, weil man ja immer so hört, dass der Dienstleistungssektor eigentlich größer wird. Bezieht sich das dann aber eben auf andere Dienstleistungen, sowas wie Pflege?
Ja, genau. Also Pflege. Aber ich meine, es ist auch so, dass die Industrie große Teile ihrer Angestellten einfach outsourced. Also um jetzt mal ein ganz banales Beispiel zu nehmen, das aber schon länger her ist, aber nur damit man den Mechanismus sieht. Wenn man, früher waren die Putzkolonnen in den Fabriken angestellt, dann waren sie Teil der Industrie. Wenn man dann die Putzkolonne outsourced, dann wächst plötzlich der Dienstleistungssektor, ohne dass sich irgendwas verändert hat. So und oder vieles, was man sagen könnte, ist, was eigentlich Industrie ist oder sehr, sehr technisch, gilt als Dienstleistung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fliege, dann ist das eine Dienstleistung, aber das Ganze ist enorm technisiert mit Flugzeug und so weiter. Also das ist eigentlich, diese Unterscheidung zwischen Industrie und Dienstleistung bringt überhaupt nichts, aus meiner Sicht.
Jetzt ist hier ein Vorschlag im Chat gekommen von Sven Materne, der schreibt, hier könnte die Digitalisierung von Arbeit eher eine Schlüsselrolle für mich spielen, als Fachkräfte in anderen Ländern abzuziehen. Hat er da einen Punkt?
Ja, also er hat insofern einen Punkt, dass Digitalisierung sehr wichtig ist. Aber es gibt natürlich sehr viele Bereiche, die man nicht wirklich digitalisieren kann. Also um jetzt mal ein paar zu nennen. Das eine ist die Pflege. Natürlich haben die Japaner schon Pflegeroboter, aber das ist begrenzt. Auch Bildung lässt sich nicht wirklich digitalisieren, obwohl es sowas gibt wie Videovorlesungen und so weiter. Am Ende müssen die Studenten aber trotzdem persönlich betreut werden. Da muss auch ein Gespräch da sein. Das kann man nicht alles outsourcen.
Dafür gibt es ja vielleicht bald die künstliche Intelligenz, die dann auch die Vorlesung schreibt.
Ja, also ich glaube, die künstliche Intelligenz wird wirklich überschätzt. Also das sage nicht ich, das sagen Leute, die in der künstlichen Intelligenz forschen. Aber auch sowas zum Beispiel wie das Installieren von Windrädern. Das ist tatsächlich eine physische Arbeit, wo man mit der Digitalisierung jetzt auch nicht von der Stelle kommt. Man weiß aus der Vergangenheit, wie stark die Produktivität pro Jahr ungefähr steigen kann. Denn im Kapitalismus wurde ja immer versucht, die Effizienz zu erhöhen. Und das sind 1,5% im Jahr. Und das wurde aber in diesen Studien vom IAB, also aus Nürnberg, wo es immer schon um die Lücke bei den Erwerbsfähigen ging, wurde dieser Zuwachs von 1,5% bereits eingepreist. Das haben die berücksichtigt. Und trotzdem fehlten dann noch enorme Mengen an Menschen auf dem Arbeitsmarkt.
Jetzt hat die Gästin Sally Cossini auch sich im Chat geäußert und sie schlägt vor, dass man dem Fachkräftemangel doch auch mit einer starken Aufwertung der Ausbildungsvergütung entgegnen könnte. Also beim Thema Pflege wird das ja auch oft schon gemacht, wenn Menschen in Zeitarbeitsfirmen gehen und dadurch sehr viel mehr verdienen. Aber sie sagt, Stichwort Leistung und Bildung müssen sich lohnen. Ich habe oft den Eindruck, das ist ja ein Vorschlag, der ganz oft kommt, dass der immer kommt und alle nicken und klatschen im Zweifel auch, aber da tut sich nichts. Warum tut sich denn nichts? Weil wir haben ja gehört, wir brauchen, Sie haben es gesagt, 500.000 pro Jahr war es, glaube ich, brauchen wir. Ein Gast hier im Chat schreibt sogar von 700.000, die sie bei einem Arbeitsmarktforscher gehört hat. Das heißt, die Hütte brennt. Warum funktioniert denn gerade da dieser Anreiz durch den Kapitalismus, durch diese Mehrbezahlung nicht?
Das ist ein wirklich interessanter Punkt. Ich glaube, das eine ist die Bezahlung und das andere ist der Status. Also es fehlen ja nicht nur Pflegekräfte, sondern es fehlen zum Beispiel auch jede Menge Handwerker. Jetzt ist es so, dass Handwerker, zumindest wenn sie Meister sind und wenn sie ihr eigenes Geschäft besitzen, durchaus gut verdienen. Das ist jetzt nicht so, dass man da total am Hungertuch nagen würde. Trotzdem gibt es viele Leute, die dann sagen, nee, ich studiere lieber und mache was anderes, nicht? Und das hat auch damit zu tun, dass es in Deutschland eben irgendwie Status hat, studiert zu haben. Und aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das ändert, weil wenn allen irgendwie klar wird, dass Handwerker sozusagen die Berufsgruppe ist, die man wirklich braucht, nicht? Und nicht, das soll jetzt keine Diskreditierung sein, aber eben nicht so viele Journalisten und nicht so viele Juristen oder so, dass sich das dann ändert. Also dass zum Teil dann Leute aus den akademischen Berufen zurück ins Handwerk gehen.
Dass es in Deutschland an Wohnraum fehlt, das ist auch kein neues Phänomen. Neues aber, wie groß das Problem ist. Eine Studie des Pestel-Instituts in Hannover und des Bauforschungsinstituts AGE in Kiel im Auftrag des Bündnis Soziales Wohnen zeigt jetzt, dass über 700.000 Wohnungen fehlen in Deutschland. Und damit bescheinigen die Studie gemacht haben, Deutschland das größte Wohnungsdefizit seit mehr als 20 Jahren. Ulrike Herrmann, was sagen Sie dazu?
Ja, also natürlich gibt es dieses Wohnungsdefizit. Also Leute suchen gerade in den Großstädten wirklich händeringend Wohnungen. Darf man aber jetzt nicht schließen, dass es nicht genug Wohnraum in Deutschland geben würde. Also wir sind jetzt schon pro Kopf bei 47 Quadratmetern. Das ist wirklich mehr als genug. Aber das Problem ist, dass der Wohnraum falsch verteilt ist und in vielerlei Hinsicht falsch verteilt. Also der erste Fehler im System ist eben, dass die Armen in kleinen Wohnungen leben, Reiche große Wohnungen haben und oft auch mehrere Wohnungen, die dann zum Teil leer stehen. Und das zweite Problem ist natürlich, dass alle in den Großstädten leben wollen, weil da die Arbeit ist und auf dem Land aber sehr viele Wohnungen leer stehen. Also man muss sich vorstellen, dass auch ungefähr 1,5 Millionen Wohnungen in Deutschland leer stehen. Die sind aber natürlich vor allen Dingen auf dem Land und nicht in den Großstädten. So, und bisher hat man sich um diese Verteilungsfrage, wie kann man Wohnraum besser verteilen, eigentlich nie gekümmert, sondern immer gedacht, das lösen wir durch Neubau. Interessanterweise gab es aber immer Leute, die dann keine Wohnung gefunden haben. Also nur Neubau hat das Problem bisher noch nie gelöst. Und man muss ja sehen, dass es nicht harmlos ist, ständig Boden zu versiegeln. Also man muss sich klar machen, dass es im Augenblick in Deutschland so ist, dass 60 Hektar pro Tag versiegelt werden, entweder durch Neubau oder natürlich durch die Straßen. Und der Boden wird aber gebraucht, um CO2 zu speichern, der wird auch gebraucht, um Wasser zu speichern. Boden ist ganz, ganz, ganz wertvoll, weswegen die deutsche Regierung auch zugesagt hat in der UNO, dass man bis 2030 das mit dem Bodenversiegeln beendet, auf Null drückt. Davon sind wir aber meilenweit entfernt. Das heißt, als Gesellschaft müsste man wirklich mal anfangen, darüber nachzudenken, wie man den Neubau einschränken kann und gleichzeitig jeden mit einer Wohnung versorgt. Diese Debatte fehlt aber völlig, sondern immer ist die Idee, fehlt eine Wohnung, machen wir Neubau. Und das hat aber schon seit 20, 30 Jahren eigentlich nie wirklich funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, im Koalitionsvertrag steht ja, dass pro Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden sollen. Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat jetzt vor kurzem selbst zugegeben, dass das überhaupt gar nicht zu schaffen ist. Also wenn es nach Ihnen ginge, wenn Sie Bauministerin wären, würden Sie sagen, die 400.000 komplett streichen und lieber weiß nicht, auf bestehende Gebäude draufbauen oder?
Ja, also der Konsens unter Klimaschützern ist, dass man eigentlich nicht mehr neu bauen darf, sondern dass man die bestehenden Gebäude saniert. Und dann hat man aber natürlich, wenn man das erstmal akzeptiert, zu sagen, okay, wir müssen eigentlich mit den Gebäuden auskommen, die wir haben, sofort eine Umverteilungsdiskussion. Weil das kann natürlich nicht sein, dass dann 700.000 keine Wohnung finden und andere mehrere Wohnungen haben. Und aber dafür gibt es bisher keinerlei Konsens, weil es auch keinerlei Debatte darüber gibt, sondern ganz im Gegenteil haben wir den sehr verhängnisvollen Trend, den auch jeder miterlebt, dass die Leute das Gefühl haben, wenn ich ein Haus habe, wenn ich Betongold habe, dann habe ich mein Vermögen gesichert. Also Immobilien sind ein zentrales Spekulationsobjekt, was die Mieten treibt, was die Preise treibt, was den Wahnsinn noch vergrößert. Nur leider hat das eben alles Umweltkonsequenzen. Das ist das Dumme.
Nur ist ja auch dieser, Sie haben es angesprochen, dieser Traum vom Einfamilienhaus im Grünen, der ist in meiner Wahrnehmung schon noch auch in den Köpfen drin. Also das ist dann ja gar nicht unbedingt auch nur so eine politische Frage, sondern auch eine Frage, was möchten die Menschen in der Gesellschaft? Und wenn das eben das Ziel ist, dann hat das ja schon auch eine Art Berechtigung. Dann wäre es ja schon auch sehr schnell wieder eine Verbotsdebatte zu sagen, nein, das Einfamilienhaus, das dürft ihr jetzt nicht mehr.
Ja, genau. Also das ist völlig richtig. Leider ist es so, dass man mit der Natur nicht verhandeln kann. Und wir müssen Klimaschutz betreiben. So, und das geht nicht, dass die Leute immer weiter rausziehen, was ja dann als nächstes die Konsequenz hat, dass sie dann auch ganz viel Verkehr erzeugen. Und auch das Bauen, Zement, eine katastrophale CO2-Schleuder. Ich sage ja nur, wenn wir das ernst nehmen mit dem Klimaschutz, dann geht Neubau nicht, sondern dann müssen wir über Verteilung von Wohnraum nachdenken.
Ich schaue hier mal gerade in den Chat. Wir haben ja hier in unserem virtuellen offenen Studio auch Hörerinnen und Hörer zugeschaltet. Daniel Riese zum Beispiel schreibt Ausgleichsregeln, also der befürwortet Ausgleichsregeln. Er sagt, die gibt's auch heute schon. Deswegen sollen in Hannover für den Ausbau des Südschnellwegs Radwege in der Eilenriede abgebaut werden. Super Idee. Ich kann da noch nicht so ganz raushören,
wie positiv ironisch.
Das ist. Ich denke an, dass es ironisch gemeint wird. Aber gerade diese Frage nach Ausgleich, die wurde jetzt hier immer öfter schon auch angesprochen. Das heißt, das ist ja eigentlich vermeintlich eine relativ leichte Lösung, um Dinge hinzukriegen.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt das wirklich mal ernst nehmen will als Gesellschaft und sagt, okay, das mit dem Neubau ist ja wirklich ein Problem, dann müsste man als allererstes natürlich dafür sorgen, dass alle Wohnungen in den Innenstädten tatsächlich bewohnt sind. Also da gibt es auch Vorschläge, also zum Beispiel eine Residenzpflicht für Reiche. Also dass man, wenn man eine Wohnung leer stehen lässt, da wirklich unglaubliche Steuern zahlen muss, nicht nur ein bisschen, sondern so richtig, sodass ganz klar ist, jede Wohnung wird vermietet. Und damit würde man schon viel erreichen. So, das nächste wäre, dass man dann überlegt, okay, wir haben 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Land, die im Augenblick keiner haben will, weil da gar keine Arbeit ist. Dass man dann anfängt, völlig anders zu denken, nämlich nicht, wie kriegt man die Leute dahin, wo Arbeitsplätze sind, und dann wollen sie alle in die Großstadt, völlig, völlig verständlich, und finden da keine Wohnung. Dann haben sie da einen Job, aber keine Wohnung, sondern dass man die Arbeit aufs Land transferiert und versucht auf diese Weise die Wohnungen, die man schon hat, zu nutzen.
Nur kriegen wir die Menschen, die dann eben auch aktiv entschieden haben, ich möchte in der Stadt wohnen, vielleicht auch die, denen ihr Wohlstand in der Stadt sehr wichtig ist, auch dazu, da dann zu folgen?
Also das wäre ein völlig neues Denken, nicht? Ich sage ja auch nicht, dass das jetzt mehrheitsfähig ist oder im Augenblick schon Diskussionsstand wäre. Weil natürlich, wenn man sagt, wir wollen die Wohnungen nutzen, die es gibt, dann muss man da nicht nur Arbeitsplätze haben, dann muss man da Infrastruktur haben oder zum Beispiel ganz zentral Ärzte. Jetzt ist es aber so, dass alle Ärzte auch am liebsten in den Großstädten sitzen. Das heißt aber, kann das auf keinen Fall weitergehen.
Jetzt fordert dieses Bündnis Soziales Wohnen etwas, das im letzten Jahr öfter schon mal passiert ist, ein Sondervermögen für den sozialen Wohnungsbau. Und vielleicht auch nochmal die Frage an Sie, die Sie zuhören und zugeschaltet sind. Was halten Sie denn davon? Die wollen 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau, angelehnt an das Sondervermögen für die Bundeswehr. Frau Herrmann, erstmal die Frage aber an Sie. Was halten Sie denn davon? Wäre das, was uns mehr Wohnungen beschert?
Ja, wahrscheinlich. Also was wo das Bündnis völlig recht hat, ist, dass die Explosion der Mieten in den Großstädten ein wirkliches Problem für die untere Mittelschicht und für die Armen ist. So, und dass alle in den Großstädten leben wollen, liegt ja daran, dass da die Arbeit ist. Und die Menschen können sich ja nicht aussuchen, wo ihre Arbeit ist. Also sie müssen in die Großstädte und dann müssen sie da diese hohen Mieten zahlen, was dann nichts anderes ist als eine faktische Enteignung der unteren Mittelschicht. Also das geht ja dann alles an oder an Immobilienbesitzer, die da dann auch durchaus reich werden mit ihren Wohnungen. Das ist ein Problem. So, jetzt würde ich nur eben, da kann ich mich nochmal wiederholen, würde ich eben diese ganzen Fragen in eine größere Diskussion einbetten wollen, nämlich wie viel Neubau können wir uns leisten, wie schützt man den Boden, wie nutzt man die Flächen, die man hat. So, und da ist mir dieses Schematische und dann bauen wir 400.000 Wohnungen mit am besten vorgestanzten Teilen. Das ist ja jetzt so die Idee von Frau Gleiwitz, dass man den Wohnungsbau einfach industrialisiert. Das ist mir einfach zu wenig, also die Debatte ist mir einfach zu kurz gesprungen, nicht? Das ist so schematisch, das ist das, was mich daran stört.
Und ich habe hier einen Blick nochmal in den Chat geworfen, auch unsere Hörerinnen und Hörer sind da so ein bisschen skeptisch. Also ein Gast schreibt, Wohnraum wäre doch auch da, wenn man ihn einfach gerechter verteilen würde, genau, statt in neuen sozialen Wohnraum zu investieren. Und es gab viele staatliche Wohnungen vor dem neoliberalen Turn, so schreibt das ja die Zuhörerin.
Ja, natürlich, es sind da sind gerade katastrophale Fehler gemacht worden, dass man auch in Berlin beispielsweise oder in Dresden, aber auch in Westdeutschland eben Hunderttausende von staatlichen Wohnungen, Eisenbahnerwohnungen, was es da so gab, alles verkauft hat. Das war so ein und das hat man gemacht, weil der Staat klamm bei Kasse war, weil man die Steuern für die Reichen gesenkt hatte. Also das ist so, nicht? Erst senkt man die Steuern für die Reichen, dann hat man kein Geld, dann verkauft man die Wohnungen. Damit verkauft man faktisch die Mieter. So, und jetzt bereichern sich Wohnungskonzerne an den Mieten der Mieter. Das ist der totale Wahnsinn gewesen. Also ja, aber trotzdem muss man darüber nachdenken, wie man irgendwie klimaschonendes Bauen hinkriegt.
Gibt es auch verschiedene Ideen, mit Holz zu bauen?
Nee, ja. Das ist, bringt gar nichts, weil wir gar nicht genug Holz haben. Nee, ich frage mich mal, auf welchem Planeten die Leute eigentlich leben. Also die Waldflächen weltweit schrumpfen in alarmierendem Maße. Und wir brauchen das Holz als lebendigen Wald. Den können wir jetzt nicht abholzen, um hier scheinbar klimaneutrale Häuser zu bauen. Weil wir, wenn man einen Baum abholzt, ja, ich muss jetzt aufhören, Sie merken es, dann ist erstmal die CO2-Quelle, also der Baum weg, der CO2 binden kann. Ne? Und das dauert dann 50 Jahre, bis da wieder ein großer Baum ist. Also das mit dem Holzbauen ist der Wahnsinn. Nicht bauen ist die Lösung.
Ich sehe schon, hier beim Thema Wohnen, da können wir gleich in der Redaktionskonferenz noch ein bisschen weiter diskutieren. Vielen Dank, Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der TAZ, für Ihren Besuch hier im Studio. Und danke an Sie, die Sie zugehört haben und Sie, die Sie zugeschaut und im Chat mitdiskutiert haben, hier in unserem virtuellen offenen Studio.